Ich nickte mit Tränen in den Augen, Tränen des Glücks, denn auch ich war bereits sehr verliebt. Ich spürte Marco.
Das ist das erste Mal im Café, gell?
War der Mann meines Lebens. Was für ein Schlamassel, in das wir da unversehens hineingeraten waren. Völlig unschuldig, denn wir, die Nachgeborenen, konnten doch gar nichts für das Beziehungschaos unserer leiblichen Eltern.
Drama.
Carbonara.
1212. Willkommen aus dem Hauptquartier von Drama Carbonara. Am Mike.
Captain Tatjana.
So sachlich wie möglich hat es geheißen. Jetzt gackern die schon los. Am Mike. Hier, Jasna. Servus, hello. Grüß euch. Liebe Asta. Bitte begrüße unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, so sachlich wie möglich. Kein Drama heute.
Okay. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich möchte Sie begrüßen, herzlich begrüßen bei einer weiteren Folge von Drama Carbonara. Wir garantieren wie immer für nichts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wunderbar. Und liebe Tatjana, grüß dich, servus, wie geht's dir? So Ahoi. Sachlich wie möglich.
Dobre. Ja, geht mir gut. Danke der Nachfrage. Selbst?
Das war super sachlich. Mm. Weil das ist der Klassiker, oder?
Vor allem selbst. Und, wie geht's dir so, Jasna?
Das sind so super klassische. Ja, eh gut. Und dir? Ja, du auch gut. Okay, ciao. Tschüss. Passt, wir sehen uns dann.
Hey, how you doing?
Oh, war eine kurze Folge.
Okay, also dann schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Also, natürlich nicht. Wir treffen uns wieder zu einer Dreier-Session. Ab und zu kommt das vor. Heute wieder. Wir wollten so seriös wie möglich wirken. 2 Sekunden später ist es uns schon nicht gelungen. Schauen wir mal, was die Geschichte heute bringt. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das jetzt was Ernstes wird. Ob wir jetzt wirklich das Drama weglassen können in dieser Folge oder ob das Drama zuschlägt.
Wir könnten versuchen, unabhängig, wie denn das Thema tatsächlich ist, so sachlich wie möglich zu reagieren innerhalb der Geschichte auf das, was da passiert. Mhm.
Okay. Mhm. Ja.
Möglichst sachlich. Wenn man ganz sachlich an die Dinge herangehen heute. Um was geht's, liebe Tatjana?
Es geht um verbotene Liebe, wie so oft. Mhm. Viola K. 21 gesteht, ich habe meinen Halbbruder geheiratet.
So, nee. Und jetzt reagier mal sachlich.
Ja, passiert.
Das klingt interessant.
Klingt aus Unwissenheit könnte sowas durchaus. Ja. Ich hoffe, es war nicht geplant.
Den Halbbruder, okay. Mhm. Jetzt wissen wir halt noch nicht, mütterlicherseits, väterlicherseits. Macht einen Unterschied oder nicht? Wie alt ist sie?
Sie ist 21.
21, oh, okay.
Achso, Entschuldigung, es war zu unsachlich. Na, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie ich regieren soll.
Ich sage nicht darauf reagieren soll. Okay, hört zu. Ich kam als Baby zu Adoptiveltern. Ich kannte meine leibliche Mutter, meinen leiblichen Vater nicht. Mit 18 machte ich mich auf die Suche nach ihm. Was ich dabei fand, klingt wie aus einem schlechten Roman, ist aber wahr. Punkt, Punkt, Punkt.
Natürlich ist es wahr. Aus welchem Heft ist die Geschichte?
Aus wahre Schicksale, Geschichten, die das Leben schreibt. 10/2021.
Ich würde mir so wünschen, dass wir mal eine Person hier bei uns am Tisch begrüßen dürfen, die wirklich einmal eine Geschichte geschrieben hat in den Heften. Das wäre echt toll. Und die uns dann erzählt, dass es tatsächlich so war.
Ja, na eben, die sie wirklich erlebt hat.
Genau, die sie wirklich erlebt hat.
Hast du die Geschichte mit dem Halbbruder hier? Das war von mir. Das ist mir wirklich so passiert, als ich 21 war.
Das wäre echt cool.
Ja. Oder generell einen, der die Geschichte geschrieben hat, unabhängig. Ups.
Oder Tim und Tom.
Ja, hätte ich auch gern. Was wären so Lieblingsprotagonisten, die ihr gerne mal einladen würdet, wenn sie Menschen, reale Menschen wären? War da irgendwer dabei, wo man dachte, möchte man einen Schnaps trinken mit dem?
Danger Dan.
Danger Moretti.
Danger Moretti. Ja. Ja, war gut. Ja. War eine gute Figur. Ja. Aber dann fand ich sie fast noch geiler. Die Stalkerin. Ich glaube, mit der haben wir was lustig.
Er ist immer auf Abenteuer aus, oder?
Ja, immer auf Abenteuer. Schauen wir mal, wir können ja dann am Ende von der Geschichte überlegen, ob wir die Viola, heißt sie?
Mhm.
Ob wir die gern treffen würden oder nicht. Weil wenn ja, dann laden wir sie einfach ein, oder?
Mhm.
Ja.
Wir probieren es. Wissen wir irgendwelche Ortsangaben und irgendwas noch nicht, gell?
Nein, noch gar nicht. Ich fange mal an zu lesen.
Dann. Sehr gut.
Meine Adoptiveltern sind liebenswerte Menschen. Ihnen verdanke ich eine schöne Kindheit und Jugend. Meine leibliche Mutter war bei der Niederkunft längst wieder Single. Die Geschichte mit meinem leiblichen Vater hatte kaum 3 Monate gehalten. Sie waren sich schnell einig, dass sie nicht zusammenpassten. Das erfuhr ich als 16-Jährige durch einen Brief, den mir meine Mutter schrieb. Da lag sie bereits im Hospiz und wartete auf den Tod, was sie im Brief mit keinem Wort erwähnte. Später erfuhr ich, dass sie eine Woche später an Leukämie starb.
Hm. Was ist das? Das hat unsachlicher Start in diese Geschichte. Aber wir wissen zumindest, nachdem es sich einmal um ein Kind handelt, das adoptiert worden ist bei ihr, dass sie es einfach nicht, es ist zumindest kein geplanter, weirder.
Mhm, vielleicht ist gar nicht ihr echter Halbbruder, sondern nur der Sohn von den anderen Eltern oder so. Ja. Was schwimmt man? Vielleicht seien sie nur, leben sie in derselben Familie.
Ja, so kann es auch sein. Ja, das stimmt, das schließt ja auch nicht aus.
Mhm. Was?
Oder sie lernt
halt, der Halbbruder ist ja, der hat ja fix ein Elternteil.
Ja, so gleich. Wie wenn Noah Kind von euch bei euch wohnen würde, aber es ist halt mit niemand sonst verwandt. Ja. Nur mit einem Elternteil.
Aber dann wäre es kein Halbgeschwister, sondern dann wäre es ein Stiefbruder, Stiefschwester oder so. Mhm. Halb ist fix blutsverwandt.
Okay. Wir werden sehen.
Dass die Mutter nachher noch hingekriegt hat und ihr das nie erzählt hat. Scheinbar gab es ja nicht viel Kontakt, ne?
Na, oder vorher bereits ein
ja,
Kind hatte.
Oder schon eins hatte und schon eins erzählt und freigegeben hatte, das stimmt.
Mhm. Ja, wir sind solche Psychologinnen.
Total. Sie schrieb den Brief mit den letzten Kräften, die ihr noch blieben. Deshalb war er so kurz. Er enthielt nur wenige Sätze. Meine Mutter ließ mich wissen, dass sie mich geliebt habe, vom Tag meiner Geburt an. Aber sie sah sich außerstande, damals selbst erst 20, mich alleine großzuziehen. Sie hatte kein Geld und befand sich mitten im Studium. Das verriet der erste Teil des handgeschriebenen Briefes. In einem zweiten Abschnitt teilte sie mir Namen und Geburtsort meines Vaters mit. Sie schrieb, sie wisse nicht, wo er heute wohne, aber in seinem Geburtsort müssten noch Angehörige von ihm leben.
Der hat ein Kind, nicht
sie.
Sie
hoffe, diese Auskunft helfe mir weiter. Mhm. In ewiger Liebe, deine Mama. So endete das Schreiben. Dazu muss man vielleicht noch wissen, ich hatte als Kind immer wieder, also in einigermaßen regelmäßigen Abständen, Kontakt zu meiner Mutter gehabt. Sie hatte mich als Baby für eine sogenannte offene Adoption weggegeben. Diese Art von Adoptionsverfahren beinhaltet ein Besuchs- und Kontaktrecht für die leiblichen Eltern. Im Gegensatz zu einer anonymen Adoption, wo keinerlei Kontakt besteht zwischen Kind und leiblichen Eltern. Bei Erreichen der Volljährigkeit hat ein adoptiertes Kind dann aber auf jeden Fall das gesetzlich verankerte Recht zu erfahren, wer seine leiblichen Eltern sind. Ich hoffe, euch ist das alles sachlich genug?
Ja, durchaus. Ich bin ganz angetan von der Sachlichkeit.
Mhm. Gell? Indem meine Mutter mir diesen Brief vor ihrem Tod schrieb, kam sie einer letzten Verpflichtung nach. Ich hatte sie schon mit 13 erstmals nach meinem Vater gefragt, aber keine Antwort bekommen. Mit 13?
Ich möchte auch meiner Verpflichtung folgen und Drama Carbonara sagen.
Das ist sehr galant von dir.
Wie so Vollpfosten.
Ich hatte... Ich war jetzt von meinem eigenen Soundeffekt in meinem Ohr voll überrascht.
Die Tanten von der, von den Simpsons, oder? Diese Raucherfrauen.
Also. Ich hatte sie schon mit 13 erstmals nach meiner Mutter gefragt, aber keine Antwort bekommen. Meine Mutter meinte, ich habe ja selbst jeglichen Kontakt zu ihm verloren. Sie wisse nur, dass er bald nach der Trennung von ihr eine andere Frau geheiratet habe. Er habe zwar noch von meiner Mutter erfahren, dass er bald Vater werden würde, aber keinerlei Interesse gezeigt. Meine Mutter war zu stolz und verzichtete darauf, ihn um irgendetwas zu bitten. Und sie ließ, als ich da war, ins Geburtsregister eintragen, Vater unbekannt. Mhm. Es waren meine Adoptiveltern, die mich aufklärten, dass ich mit 18 das Recht hätte, alles das zu erfahren, was meine Mutter vermutlich wusste, nämlich Namen und Herkunftsort. Damit gab ich mich zunächst zufrieden. Und dann erhielt ich einige Jahre später den erwähnten Brief von meiner Mutter. Von ihrem Tod erfuhr ich wiederum durch meine Adoptiveltern, die man benachrichtigte. Meine Mutter wurde nur 36 Jahre alt. Sie war Lehrerin an einer Grundschule gewesen. Sie hatte ihr Studium damals, nachdem sie mich weggegeben hatte, wieder aufgenommen und durch Jobben finanziert.
Durch sie war was? Joggen?
Jobben.
What? Ein neues Business. Joggen.
Die hat so einen TikTok-Account über Laufen.
Und pro Kilometer muss man dann einzahlen.
So ein Patreon, damit du weiterläufst. Sie können ewig zahlen, damit du ewig weiterläufst.
Okay, also sie hat ihr Studium durch Joggen finanziert. Sie war selbst, das ist urtragisch, die ist gerade an Leukämie gestorben. Ist ja, so unsachlich.
Zu dem Zeitpunkt war ich auch mittendrin und ganz sachlich.
Unsachlich und geschmacklos, Jasna, wirklich.
Pfui.
Respekt. Sie war selbst ein uneheliches Kind meiner Großmutter mütterlicherseits. Sie starb ebenfalls früh. Macht keinen Sinn, der Satz, aber gut. Ebenfalls an Leukämie. Das ist so tragisch, Entschuldigung. Es ist nur schlimmer. Wie ich schließlich auch noch erfuhr. Meine leibliche Mutter hatte es nicht leicht gehabt in ihrem kurzen Leben. Ich weiß, sie hätte mich gerne selbst großgezogen, fühlte sich aber total überfordert. Deshalb gab sie mich weg, in gute Verhältnisse, auch finanziell gesehen. Mir mangelte es an nichts als Kind und in meiner Jugend, weder an Geld noch an Liebe noch an Zuwendung. Trotzdem quälte es mich nicht zu wissen, wer ich wirklich war, solange ich meinen Vater nicht kannte. Man fühlt sich seltsam, unsicher, ohne dieses Wissen, in vielerlei Hinsicht. Man betrachte nur mal den Fall meiner Mutter. Sie starb, Entschuldigung, es ist so furchtbar, mit 36 an Leukämie. Ihre eigene Mutter mithin, meine leibliche Großmutter, mithin ist ein schönes Wort. Mhm. Benutzt sie das?
Ständig.
Mithin?
Ich würde gern.
Aber was bedeutet mithin? Ich verstehe es im Satz nämlich nicht.
Lies nochmal vor.
Ihre eigene Mutter, Bindestrich, mithin, meine leibliche Großmutter, Bindestrich, naja, war auch erst 41.
In diesem Zusammenhang, meine leibliche
Unter anderem. Ja.
Ach, wir verstehen es alle nicht. Sehr gut. Frage.
Naja, ist alles richtig, glaube ich.
Okay. Was uns das wer erklären will, mithin,
bitte her damit. Bitte behaltet das für euch.
Mitnichten, danke, wollen wir es wissen. Die war auch erst 41, als sie derselben heimtückischen Krankheit erlag.
Hast du doch schon mal gelesen.
Nein, das steht einfach zum dritten Mal da. Das ist toll. Da ich das nun weiß, weiß ich auch, dass ich gleichfalls an Leukämie erkranken könnte. Dieses Wissen wiederum hilft mir, mich vor der Gefahr zu schützen, etwa indem ich regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehe und auf frühe Anzeichen achte. Denn je früher eine Diagnose erfolgt, desto besser sind die Behandlungs- und Heilungschancen. Wüsste ich nun als Adoptivkind aber nichts über meine leibliche Mutter und damit erst recht nicht über meine Großmutter, tja, dann würde ich wohl kaum daran denken, womöglich so jung an Leukämie zu erkranken. Es wäre kein Thema für mich, wie sicher für alle Menschen, die sich fit und gesund fühlen. Schon aus gesundheitlichen Vorsorgegründen sollte jeder von uns wissen, wer seine leiblichen Eltern sind. Das ist sehr sachlicher, finde ich, diese Herangehensweise.
Aber was recht hat sie?
Was sind denn Vorsorgeuntersuchungen? Reicht es da, wenn sie regelmäßig ein Blutbild machen lässt? Oder,
wahrscheinlich,
oder ja. Gibt es da irgendwie spezielle Ärzte, wo man da, was macht man da? Also, blöde Frage, aber.
Ich glaube, da macht man wirklich bei Leukämie macht man Blutabnahmen, oder?
Schon, gell?
Ja.
Dann schaut man einfach, wie das Blutbild ist. Und okay.
Zum Glück weiß ich das nicht, wie das ist. Aber es ist, ich meine, das ist halt wie mit scheiße Brustkrebs. Ne? Wenn der Mutter den hat und der Großmutter den gehabt hat, dann kannst du das Frau eigentlich
bist Hochrisiko. Ne? Mhm. Musst einfach gut, immer.
Aber dann wartest mit der Mammographie nicht bis.
Genau, und darum geht es jetzt bei ihr. Sie hat so gesehen rein sachlich völlig recht mit dem, was sie hier sagt. Von rein emotionalen Beweggründen ganz zu schweigen, sagt sie jedoch im nächsten Satz. So standen die Dinge, als ich gerade mal 16 Jahre alt war. Mir wurde damals durch den frühen Tod meiner Mutter vieles klar, weil ich danach viel nachdachte. Meine Adoptiveltern standen mir mit Rat und Tat bei in dieser nicht leichten Zeit. Sie halfen mir, mit meinen widersprüchlichen Gefühlen umzugehen. Also
standen ihr bei.
Wir standen ihr bei. Bis ich reif genug war, um selbst weitere Schritte zu planen. Mit 18 war mir klar, ich wollte jetzt so bald wie möglich meinen leiblichen Vater finden, mich wenigstens einmal mit ihm treffen und aussprechen. Unnötig zu sagen, dass sich meine Adoptiveltern auch darin unterstützten. Die sind super, diese Adoptiveltern. Und da ist ein Foto von der Familie, ja, wo drunter steht, ich wuchs bei meinen Adoptiveltern auf. Schaut mal, wie nett die alle ausschauen.
Ja, und sie ist ja schon erwachsen, oder? So ist sie jetzt, oder?
Genau, das schaut sie schon so Spät-Teenager aus. Ja?
Sehr nett.
Also die unterstützen sie sehr, ist doch herrlich.
So skandinavisch schauen die aus, oder?
Voll.
Ja, wie aus so einer IKEA-Katalog oder so.
Schwedenhaus.
Schwedenhaus. Die Suche gestaltete sich schwieriger und vor allem langwieriger, als ich dachte. Bis wir eines Tages herausfanden, dass mein Vater bei der Heirat mit einer Französin deren Nachnamen angenommen hatte, was meiner Mutter wohl nicht bekannt gewesen war. Bald nach der Hochzeit war das junge Paar umgezogen und danach hatte es in relativ rascher Folge noch mehrmals Wohnorte gewechselt. Das wird schwierig. Bildlich gesprochen waren die beiden durch die ganze Republik gezogen, angefangen vom Nonhorden.
Vom Nonhorden.
Vom hohen Norden bis hinunter in den Südwesten. Als letzte Meldeadresse fand ich sie irgendwo in einem kleinen Ort am Bodensee. Ich reiste kurz darauf, kurz entschlossen dorthin. Ich läutete mit pochendem Herzen an der Haustür. Es öffnete mir eine attraktive Frau, deren Alter ich nicht zu schätzen wagte. Sie wirkte jugendlich, mochte aber durchaus Anfang bis Mitte 40 sein.
Drama Carbonara Baby. Sie war auffallend schlank und gepflegt. Als sie mich fragte, womit sie mir helfen könne, sprach sie mit französischem Akzent. Ansonsten war ihr Deutsch perfekt. Ich war mir sicher, der Frau meines Vaters gegenüberzustehen. Bitte kommen Sie doch herein. Sie lächelte mich so nett an. Ich fand sie auf Anhieb sympathisch. Noch unter der Haustür nannte ich ihr meinen Namen und den Grund meines unangemeldeten Besuches. Ich hatte mir die passenden Worte zurechtgelegt und auswendig gelernt. Ich möchte meinen leiblichen Vater kennenlernen. So begann ich. Ich nannte ihr seinen vorehelichen Namen, wie er im Brief meiner Mutter stand. »Kommen Sie, Viola, wir besprechen das in Ruhe drinnen im Wohnzimmer«, sagte die Frau des Hauses mit ernstem Gesicht, aus dem jedes Lächeln verschwunden war.
Aha.
Oh, das sagt sie gar nicht
so. Du hast es viel zu freundlich gesagt. Ich dachte so gerade so, oh, die ist voll nett.
Ja, ich dachte auch, okay.
Du musst das sachlicher sagen.
»Kommen Sie, Viola, wir besprechen das in Ruhe drinnen im Wohnzimmer.« »Oh, mon Dieu«, sagte diese Frau des Hauses mit ernstem Gesicht, aus dem jedes Lächeln verschwunden war. Sie führte mich in einem geschmackvollen, eingerichteten Raum und bat mich, Platz zu nehmen. Sie bot mir etwas zu trinken an. Ich lehnte ab, war viel zu aufgeregt und nervös. Und dann sagte sie es mir. Oh Gott.
Oh nein.
Viola.
Er ist an Leukämie verstorben.
Oh Gott, oh nein. Mein Mann ist vor 2 Jahren bei einem Unfall in den Bergen ums Leben gekommen.
Okay, ja, schlimm genug.
Es war beim Skifahren. Eine Lawine hat ihn und seine Freunde erwischt. Die anderen konnten sich selbst retten. Gregor hatte die Bergwacht erst am nächsten Tag gefunden. Da war es zu spät.
Oh Gott, das ist schlimm.
Ich weiß heute nicht mehr, was ich genau fühlte in diesem Moment. Nicht viel, glaube ich. Ich war innerlich wie betäubt. Auf so eine Nachricht war ich nicht im Mindesten vorbereitet gewesen. Ich hatte mit allem gerechnet, etwa dass mein leiblicher Vater mir die Tür weisen würde oder andere unangenehme Dinge passierten. Aber dass auch er bereits tot sein könnte, nein, das hatte ich nicht erwartet. Bernadette bemerkte meine Fassungslosigkeit. Sie stand auf und meinte,
Ich mache uns einen starken Kaffee und dazu trinken wir einen Cognac. Sie sind blass, Viola. Kaffee und Cognac werden Sie aufrichten. Und so war es dann auch. Ich brachte sogar ein Stück von der köstlichen Schokotorte hinunter, die Bernadette selbst gebacken hatte. Noch ahnte ich nicht, dass mir gleich eine weitere emotionale Erschütterung bevorstand.
Oh Gott.
Plötzlich was? Ging die Zimmertür auf und ein junger, attraktiver Mann kam hereinspaziert. Er musste etwa in meinem Alter sein. Er sah mich überrascht an. Maman, sagte er mit einem leicht französischen Akzent. Dabei sah er von mir zu Bernadette. Ich wusste nicht, dass du heute Besuch erwartest, sonst wäre ich nicht einfach so hereingeschneit. Er sah wieder mich an.
Ein sachlicher junger Mann.
Er sah wieder mich an und unsere Blicke tauchten ineinander. Ich brachte es nicht fertig, gleich wieder wegzusehen, fühlte mich wie hypnotisiert. Da gibt es ein tolles Lied von Karuan, das heißt Hypnotized. Playlist.
I will put it there.
Thanks. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich glaube, ich wurde sogar ein wenig rot. Marco, das ist Viola, hörte ich Bernadette sagen, aber ich hörte ihre Worte nur wie aus weiter Ferne.
Jetzt geil, kannst du kurz in den anderen Raum rübergehen und von dort das sagen?
Soundeffekt.
Marco, das ist Viola.
Sehr schön.
Vielen Dank für Ihre Kooperation. Danke für Ihre Kooperation.
In meinem Kopf machte sich nämlich gerade eine Frage breit. Großer Gott, Viola, ist dies etwa dein Halbbruder? Ich brachte keinen Ton heraus, hörte nur zu, wie Bernadette ihren Sohn an den Tisch bat, im Café und Torte anbot. Ein Cognac lehnte er ab. Er wollte später noch mit dem Motorrad herumfahren bei dem schönen Wetter. Stumm hörte ich an, wie Bernadette Marco den Grund meines Besuches nannte. Irgendwann meldete sich dann ein Handyalarm. Es war Marcos Mobiltelefon. Er warf einen Blick aufs Display, nahm das Gespräch an und ging aus dem Zimmer, das Handy am Ohr. Kaum waren wir alleine, da begann Bernadette zu erzählen, wie alles begann zwischen ihr und meinem Vater. Sie hatten sich im Jahr vor meiner Geburt kennengelernt, in Berlin. Sie studierte dort Germanistik und Politik, wollte Journalistin werden. Sie traf meinen Vater und verliebte sich Hals über Kopf in den jungen Ingenieur. Doch die Beziehung wurde recht bald schon schwierig. Bernadette gab offen zu, damals manchmal rasend eifersüchtig gewesen zu sein. Mein südfranzösisches Temperament ging öfter mit mir durch, erklärte sie mit einem entzückend verlegenen Lächeln. Sie berichtete weiter. Gregor, mein Vater, konnte damit zunächst noch gut umgehen, aber bald nervte ihn ihre Eifersucht dann doch. Es kam schließlich sogar zur Trennung deswegen. Mein Vater nahm obendrein eine Stelle in Kassel an und zog dafür weg aus Berlin.
Drama Carbonara. Bernadette stürzte sich kurz darauf trotzig in eine Affäre mit einem ihrer Professoren. Der wiederum war verheiratet, was Bernadette leider zu spät herausfand. Sie beendete die Sache dann schnell wieder. Bald darauf traf ein erster Brief meines Vaters ein. Darin gestand er zwar ein, unterdessen eine andere Frau kennengelernt zu haben. Er schrieb aber auch, er bereue die Trennung von Bernadette inzwischen und vermisse sie sehr und schmerzlich. Sie schrieb zurück, gewohnt temperamentvoll, was ihm einfiele, unter solchen Umständen den Kontakt zu ihr wieder aufzunehmen. Solange er in einer Beziehung mit einer anderen Frau lebe, brauche er sich gar nicht mehr zu melden. Gregor meldete sich trotzdem bald erneut bei Bernadette, dieses Mal sogar am Telefon. Er beschwor sie, erklärte ihr, er wolle sich mit ihr versöhnen und sie zurückgewinnen. Er sagte, er würde diese andere Geschichte beenden. Diese sei bloß ein Strohfeuer gewesen. Ein Irrtum auf beiden Seiten. An der Stelle, das ist in Klammer gesetzt, möchte ich kurz einfügen zur Erinnerung. Das Strohfeuer war meine Mutter, Bindestrich, und aus dem Irrtum ging meine Wenigkeit hervor, Rufezeichen, danke, Klammer zu. Das
echt nicht gecheckt.
So right. War das also. Das ist
eine Situation, die Satzzeichen erfordert.
Man hätte es right. Anders lösen können, aber Klammer ist sehr sachlich auch.
Ja, Klammer, Rufezeichen, Bindestrich, mhm. Also da ist was los. Doppelpunkt. Als in einem Satz, geil. Bernadette war noch nicht bereit, jetzt und gleich und schon zweimal nicht am Telefon Gregor Vergebung zu gewähren und sich auf eine Fortsetzung der Beziehung einzulassen. Sie legte irgendwann einfach auf und ging an diesem Abend auch nicht mehr ans Telefon. Es klingelte noch mehrmals hintereinander, ehe Gregor fürs Erste aufgab. Einige Tage später fand Bernadette heraus, dass sie schwanger war. Von wem, das wusste sie allerdings nicht. Also ob von Gregor oder vom verheirateten Professor. Einer von beiden war jedoch dafür verantwortlich, das wusste sie sicher. Als Gregor sich einige Tage später das nächste Mal meldete, war Bernadette wesentlich zugänglicher. Vor allem, weil er ihr gleich zu Beginn erzählte, dass er die Beziehung zu der anderen Frau inzwischen beendet hätte. Die waren eigentlich gar nicht so lang zusammen alle, oder? Das sind also neue 3-Monats-Beziehungen. Boah, die haben in der Zeit ein Kind gezeugt mit jemand anderem.
Mit anderen. Aber hat er ihr dann also wahrscheinlich nicht gesagt, dass die andere jetzt auch schwanger ist, oder?
Ja.
Also noch
nicht. Das wissen wir noch nicht. Ja. Vor allem, weil er ihr gleich zu Beginn erzählte, dass er die Beziehung zu der anderen Frau inzwischen beendet hätte. Bernadette fragte vorsichtig an, ob er am Wochenende nach Berlin kommen könne. Sie hätte ihm etwas zu sagen, es sei wichtig. Gregor stimmte sofort zu. Wo treffen sie sich?
Alexanderplatz.
Echt? Das hätte ich auch gesagt. An der Stelle ließ ich mir von Bernadette zuerst noch einen weiteren Cognac eingießen, ehe sie fortfuhr mit ihrem Bericht. Ich trank den Cognac in kleinen Schlucken. Er rann warm und beruhigend durch meine Kehle. Ich ertappte mich unterdessen bei dem innigen Wunsch, Marco möge der Sohn des Professors sein, nicht der meines Vaters. Bernadette berichtete mir nun vom Wiedersehen mit Gregor in Berlin. Wir sahen uns in die Augen und wussten beide, dass sich nichts geändert hatte zwischen uns. Wir liebten uns und wir wollten zusammenbleiben, trotz allem, was mittlerweile passiert war. Und Marco, hakte ich an der Stelle ungeduldig weiter, wer ist denn nun sein Vater? Gregor, der auch mein Vater ist? Sind Marco und ich Halbgeschwister, Bernadette? Das weiß ich nicht, Viola,
Gebüte,
sagte jetzt? Sie und wirkte dabei erstaunlich heiter und gelassen. Weißt du, als ich deinem Vater damals sagte, ich wäre schwanger, da leuchteten seine Augen und er rief, dass er sich freue und ob ich ihn heiraten wolle. Er schwor, er sei ohnehin mit der festen Absicht nach Berlin gekommen, mir einen Antrag zu machen. Er wusste nichts vom Professor, rief ich entsetzt und schlug die Hände vors Gesicht. Doch, aber sicher, sagte Bernadette ruhig. Doch, aber sicher, sagte Bernadette ruhig. Ich sagte es ihm natürlich gleich darauf. Ich beichtete, dass ich nicht wisse, ob das Baby vom Prof oder aber von ihm Gregor sei. Um das herauszufinden, müssten wir einen Gentest machen lassen. Bernadette berichtete weiter, mein Vater habe daraufhin sofort gesagt, das sei nicht nötig, er wolle keinen Test. Er sei sich sicher, das Kind wäre seins, er spüre es, ohne diese Tatsache näher erklären zu können. Er wolle es auch gar nicht genauer wissen, er liebe Bernadette und damit auch das Kind in ihrem Bauch. Durch eine Heirat würde das Kind sowieso automatisch seines sein, es würde ehelich geboren mit ihm, Gregor, als stolzem Vater. Bernadette sagte mir, sie sei überglücklich und sehr gerührt gewesen, als sie das hörte. Und auch ihr sagte ein tiefes inneres Gefühl, dass dieses Kind von Gregor sei. Im Übrigen war es ihr von jetzt an nicht mehr wichtig, dies sozusagen schwarz auf weiß zu haben. Sie liebte Gregor, sie freute sich auf das Baby. Sie drei würden eine glückliche Familie sein.
Ich mag
alles
diesen
andere
Titel dieser Geschichte nicht. Es wäre viel cooler, wenn der nicht so viel verraten würde.
Ja.
Mhm. Oder?
Stimmt voll, ja.
So irgendwie geheimnisvoller. Mhm. Weil, ja.
Jetzt würde es toll finden, wenn er ein bisschen sachlicher wäre, die Überschrift.
Es wurde dann auch gleich noch beschlossen, dass Bernadette ihr Studium für eine Weile unterbrechen und mit Gregor nach Kassel ziehen würde, gleich nach der Hochzeit. Wenn das Kleine ein Jahr alt wäre, würde Gregor versuchen, sich nach Hamburg versetzen zu lassen. Dort hatte seine Firma eine weitere Geschäftsstelle. Dort konnte Bernadette dann auch ihr Studium fortsetzen. Und genau so wurde es dann gemacht. Bald nach der Hochzeit gab es einmal noch heftige, aber zum Glück nur kurz andauernde Turbulenzen der jungen Ehe. Da erfuhr nämlich mein Vater von Seiten meiner Mutter und per Brief, dass ich unterwegs wäre. Meine Mutter schrieb, sie wolle nichts von ihm, weder für sich noch für das Kind. Sie sei nur der Meinung, er solle zumindest Bescheid wissen. Er zeigte Bernadette den Brief. Sie hatten sich nämlich bei der Hochzeit auch geschworen, sich stets die Wahrheit zu sagen, auch wenn diese schmerzhaft war. Das finde ich einen guten Deal, muss ich sagen.
Ja, aber ich wundere mich, warum sie sich dann vor 2 Jahren nicht aufgemacht hat, sie zu suchen, nachdem sie wusste, der Typ hat irgendwo eine Tochter und jetzt ist er gestorben.
Ja, berechtigte Frage.
Möchte ich nur leicht sachlich anmerken.
Ja.
Danke, Jasna.
Gerne.
Bernadette und Gregor betrachteten das als das beste Rezept für eine glückliche Ehe. Und, habt ihr eine glückliche Ehe geführt? Fragte ich. Sehr glücklich sogar, Viola. Aber leider hatten wir nicht so viele Jahre zusammen. Ich sagte, meine Mutter hat Gregor damals geschrieben, er fühle sich dem Kind und ihr gegenüber zu nichts verpflichtet. Sie als meine Mutter hätte ihm versichert, mit der Pille zu verhüten und er hätte sich darauf verlassen. Ja, bestätigte Bernadette, er hat mir den Brief gezeigt, ehe er ihn abschickte. Er sagte mir, deine Mutter hätte noch andere Männer gekannt. Ich weiß das alles nicht, Viola, aber ich habe dem Mann geglaubt, den ich liebte und der mich liebte. Denn in dem Punkt war ich mir ganz sicher, eine Frau spürt so etwas.
Drama, Carbonara, Baby.
Hast du es gespürt?
Ja. Ganz so unsachliches Gefühl kurz. Ich möchte mich entschuldigen. Ja, das glaube ich. Das mit der großen Liebe. Ich bin sicher, wenn sie mir begegnet, dann spüre ich es auch, sagte ich. Und ich musste im selben Moment wieder an Marco denken, der noch nicht zurückgekommen war. Mit pochendem Herzen fragte ich mich erneut, ob er tatsächlich mein Halbbruder war. Wie schnörd immer sein mit diesem, der Kumpel, der dir einen sagt, oh, ja,
der Mann meines Lebens.
Und sie ist schon so, oh mein Gott, hoffentlich ist er nicht mein Halbbruder.
Ach, wir haben halt alle wirklich ein gutes Gespür.
Mir ist das alles viel zu unsachlich. Als ich mich an jenem Nachmittag verabschiedete und das Haus verließ, kam Marco mit. Er lud mich in ein Café ein. Wir saßen stundenlang dort herum und redeten. Marco sagte, er habe Gregor als seinen Vater angesehen und der ihn als seinen Sohn. Als Marco 14 war, sagten ihm die Eltern, es bestünde die Möglichkeit, dass ein Berliner Professor sein biologischer Vater sei. Da Marco Bernadette wie aus dem Gesicht geschnitten war, konnte man rein aufgrund äußerer Merkmale nicht auf Gregor als Vater schließen. Nur ein Gentest hätte Aufschluss bringen können. Marco zeigte daran kein Interesse. Ihm fiel nur auf, dass seine Eltern deswegen erleichtert wirkten. Aber jetzt liegen die Dinge plötzlich anders, sagte er im Café an jenem Tag und sah mir tief in die Augen, ehe er meine Hand nahm. Jetzt habe ich dich kennengelernt, Viola, und mich auf den ersten Blick in dich verliebt. Also ihm geht's auch so. Mhm. Ist es nicht herrlich? Jetzt ist es auf einmal immens wichtig, ob dein Vater auch der meine war. Ich würde auch sagen, dass das ein wichtiger Faktor ist. Oder eben jener fremde Prof. Ich nickte mit Tränen in den Augen, Tränen des Glücks, denn auch ich war bereits sehr verliebt. Ich spürte Marco.
Das ist das erste Mal im Café, gell?
War der Mann meines Lebens. Was für ein Schlamassel, in das wir da unversehens hineingeraten waren. Völlig unschuldig, denn wir, die Nachgeborenen, konnten doch gar nichts für das Beziehungschaos unserer leiblichen Eltern. Wir beschlossen an jenem Tag, den Professor aufzusuchen und ins Vertrauen zu ziehen. Wir glaubten fest, er würde einem Gentest zustimmen. Sicher wollte er doch wissen, ob er vielleicht einen Sohn hatte.
Was dann? Der ist nur am Leben?
Naja, die sind ja noch nicht alt, die sind ja so 18 oder was, ne?
Ja, der lebt schon noch.
Der lebt sicher noch. Was dann kam, damit hatten wir nicht gerechnet. Der Professor war schon seit vielen Jahren tot.
Alter.
Mist. Er war bei einem tragischen Flugzeugunglück umgekommen.
Natürlich.
Die sterben alle wie die Fliegen in dieser Folge.
Aber er war Professor, er war Biologieprofessor und so Genetikforscher und da hat er sicher irgendwelche.
Und er war sein eigenes Testobjekt.
Genau, also es gibt Fixproben.
Okay, besonders genau. Blöd jedoch. Besonders blöder Fakt
dann im Ganzen. Wenn man geimpft ist, haben sie das alles.
Die haben ja, haben ja schon alles von uns.
Die alles. RNA, alles.
Gläserne Menschen sind wir. Okay, also er starb leider beim Flugzeugunglück. Ja. Seine sterblichen Überreste waren dabei verbrannt. Blöd.
Alter.
Ich finde übrigens den Ausdruck sterbliche Überreste.
Ist so grausig.
Ist so ekelhaft. Und ich habe schon als Kind habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe gedacht, wieso hast du das so? Und ich meine, es ist im Endeffekt der Leichnam oder das, was davon übrig ist. Ja? Aber sterbliche Überreste. Ja,
weil die Seele unsterblich ist und die bleibt übrig.
Ja, aber sind wir dann lebendige Überreste jetzt? Oder was sind wir? Was ist man davor? Das ist eine philosophische Frage, es macht mich fertig.
Na, ich hätte eher gedacht, das, was nicht verbrannt ist.
Sind die Unsterblichen?
Sind die Überreste.
Zent.
Die unsterblichen Überreste.
Das ist besonders blöd und unsachlich. Ja.
Nein, das war sachlich.
Sehr sachlich. Entschuldigung. Also, das war alles weg. Damit hatte sich die Sache mit dem Gentest erledigt. Gregors Asche ruhte in einer Urne. Er war nach dem Lawinenunglück wunschgemäß eingeäschert worden. Marco und ich waren zunächst geknickt, aber auch nicht bereit, unsere glückliche Beziehung nun aufzugeben. Ja, dann so eine D2-Test machen.
Ja, eben, das ist ja sicher zum Feststellen, ob die Geschwister
sind. Ja, natürlich können wir es feststellen, ob die Geschwister sind. Waren nicht die? Okay. Marc und ich waren zunächst geknickt, aber auch nicht bereit, unsere glückliche Beziehung nun aufzugeben. Nur weil wir womöglich Halbgeschwister waren. Ja, nur deswegen, entschuldigen, Beziehungen. Wir liebten uns viel zu sehr. Wir wollten heiraten, für immer zusammenbleiben. Bernadette litt mit uns, ebenso meine Adoptiveltern. Aber niemand konnte uns helfen. Wieso macht doch ihr zwar einen Test? Das ist so. Bis Bernadette die rettende Idee hatte. Sie war Französin, hatte ihre Staatsangehörigkeit nie aufgegeben. Marco besaß deshalb beide Pässe, den französischen und den deutschen. Ihr könnt in Frankreich heiraten. Und dort auch legal als Ehepaar leben. Ist das möglich in Frankreich?
Anscheinend.
Echt?
Oh, ja, weil da zu viele Ex-Habsburger sich gegenseitig alle geheiratet haben und die waren alle verwandt. Wahrscheinlich. Geht das, darf alles nicht. Wie Deppazanten die. Das macht mich wahnsinnig. Entschuldigung.
Ich möchte ein Lied auf die Playlist haben. Aha. Von John Legend. Ordinary People.
Das finde ich herrlich. Super. Sehr gut, top. Und sie sagt darauf, also die Viola, dass ich daran nicht gedacht habe. Es ist nämlich so, in Frankreich und in einigen anderen europäischen Ländern, wie etwa Spanien, ist eine Ehe unter Geschwistern legal.
Nein.
Das kann doch nicht sein, bitte. So eine Heirat wird nicht gern gesehen, aber strafrechtlich verfolgt wird sie nicht, so wie hier in Deutschland. Bitte, das müssen wir recherchieren, das halte ich für ein, also das finde ich ganz, ganz weird.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Vor allem unter Geschwistern.
Ich glaube, dass das recherchiert ist. Ich glaube, dass vielleicht das stimmen kann.
Ist es recherchiert 1997 oder so? Jetzt tatsächlich so?
Ich weiß es nicht.
Weird.
Ja, schaut es für uns nach.
Und wie ist es in Österreich wohl geregelt? Marco holte aufgeregt seinen Laptop herbei. Wir fanden durch eine kurze Recherche im Internet heraus, es stimmte, was Bernadette sagte. Wir ziehen nach Frankreich, riefen Marco und ich und strahlten vor Glück. Bernadette meinte dann noch, das große alte Haus in Südfrankreich, das ich von meinen Eltern erbte, steht seit fast einem Jahr leer. Ich dachte, wieso Franzosen immer so sexy sein sofort, oder? Es steht, meine Eltern sind verstorben, aber es steht leer.
Aber moralisch haben die überhaupt keine Bedenken,
oder? Ja, vor allem sind es wirklich dumme Menschen, weil warum machen sie nicht einfach trotzdem einen Gentest? Sie brauchen nur den Väter nicht. Sie können ja auch anhand ihrer eigenen DNA herausfinden, ob es Geschwister sind oder nicht.
Vielleicht wollen sie es gar nicht wissen.
So, eben, so wie das klingt, wollen sie es vielleicht, ist es eh nicht so wichtig.
Also sind die ignorant und blöd. besonders gute Kombination. Top.
Nein, außer sie sind halt einfach verliebt.
Ja, genau. Ignorant, blöd, slash verliebt. Ja, super. Ach so, was Blödes. Und dass die Mutter da so mitmacht, oder? Ihr könnt es ausarmen. Ich dachte daran, es zu verkaufen, wenn Marco es nicht will. Alleine wollte ich dort nicht leben, aber jetzt... Jetzt ziehen wir drei dort ein, rief Marco. Spitzenidee. Aha. Wir renovieren es von Grund auf. Du, Maman, bekommst das nebenaus mit einem kleinen Garten, wie du es dir erträumt hast. Von diesem Moment an ging dann alles ziemlich schnell. Wir wollten keine Zeit verlieren. Inzwischen sind Marco und ich auch bereits verheiratet. Das Haus renovieren wir langsam und schrittweise. Das meiste dabei machen wir selbst. Bernadette greift uns finanziell großzügig unter die Arme bei dem Projekt. Sie selbst wird erst herziehen, wenn alles fertig ist.
Und Sie wissen es immer noch nicht.
Wir haben also Zeit und gehen die Sache entspannt an. So entspannt, wie sich das Leben generell hier im Süden anfühlt.
Marco, und wovon leben die?
Vom entspannt sich anfühlen. Und okay. Was soll das? Die gehen das Risiko ein, dass sie Kinder haben, die da Schäden davontragen durch diese Allianz. Das ist total unverantwortlich und furchtbar.
Ja, aber wer sagt, dass sie Kinder haben müssen?
Nee, die sind so happy, peppy, verliebt und dann Häusel bauen. Und im nächsten Satz steht da schon irgendwas mit eigenen Kindern. Ich greife vor. Wir haben, Entschuldigung. Sorry, ich nehme alles zurück. Wir haben gemeinsam entschieden, keine eigenen Kinder in die Welt zu setzen, falls wir tatsächlich genetische Halbgeschwister sind. Bestünde das Risiko, ein behindertes Kind zu bekommen. Wir wollen später Kinder adoptieren. Es gibt ja so viele elternlose Kleine. Außerdem bin ich selbst bei großartigen Adoptiveltern aufgewachsen. Ich weiß von daher, zu guten Eltern wird man nicht automatisch durch die Geburt eines Kindes. Es kommt darauf an, wie sich die Beziehung danach gestaltet. Marco und ich tragen eine starke Liebe in uns. Das spüren wir täglich aufs Neue. Ich
aber als Adoptivkind auch nicht hin zu einem gestörten Adoptivkind, der seinen Halbbruder dann geheiratet hat. Also, oder da willst du nicht wohnen.
Ja, aber das kann sie nicht entscheiden. Das
Kind. Ja, das ist furchtbar.
Oder? Ich halte das für seltsam und unsachlich und verantwortungslos.
Die Geschichte ist echt.
Ja, ich weiß. Wir sind sehr glücklich und bereuen es, keine Sekunde aus Deutschland weggezogen zu sein. In Frankreich dürfen wir unsere Liebe offen leben, ganz ohne Wenn und Aber. Das allein ist Gold wert. Ich bin mir zwar sicher, man könnte uns auch in Deutschland nichts anhaben, zumindest wenn ich logisch und nüchtern nachdenke und sachlich vor allem. Wer will uns dann nachweisen, dass wir Halbgeschwister sind? Wir wissen es auch selber nicht, auch wenn einiges darauf hindeutet. Aber es fehlen die Beweise. Ein Gentest ist aufgrund der traurigen Umstände ja nun leider nicht mehr möglich. Doch, er ist möglich, ihr Dumpfbackener. Das macht mich wahnsinnig. Bei mir steht in den Papieren obendrein Vater unbekannt. Ein altes Sprichwort sagt, wo kein Richter, da kein Henker. Marc und ich gehen trotzdem lieber auf Nummer sicher und leben dort, wo man uns sicher keinen Ärger machen wird, schon aufgrund der im Land herrschenden Gesetzeslage nicht. Yay! Ende!
Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées!
Ich weiß gar nicht, wie du reagieren sollst.
Ich rübe drüben.
Und das kommt auch auf die Playlist. Hey, was ist das für ein Scheiß, Tatjana? Also wir sollten was so aufgeregt. Selbst die Corona-Demos regen mich fast.
Regen mich auf. Oh, wenn Gott. Du quasi jetzt eine Einladung in Südfrankreich von der Viola bekommst.
Mhm. Kriegst du Erwatschen. Rechts, links.
Der schenke so ein My Heritage.
Das ist 17 Doktor, 14 Dr. Schädelwogel. Ja.
My Heritage. 100 Euro geht schon.
Ja, stimmt. Oder und geh hin, reiß ihnen beide Haare aus, schick sein. Ja.
Und dann winkst du mit dem Kuvert.
Ja, passt. Wir wollen es eh nicht wissen. Na, sowas Blödes, wirklich. Pff.
Ja. Aber wir haben die Geschichte versprochen, irgendwann mal auf Insta, dass wir sie lesen. Und
das stimmt.
Wir haben das heute
uns
erfüllt.
Uns hat es zufrieden, hat es euch gefallen.
Und was ist wert.
Ich finde es komisch, dass die Bernadette da so irgendwie keine Meinung dazu hat.
Wieso eine Kollaboratorin?
Wieso, die Kamera, die zieht hin. Also die hat ja wohl eine klare Meinung ausgedrückt, oder?
Wir haben übrigens vergessen, dass noch ein Foto ganz zum Schluss, wo die beiden sind. Wo sie im Swimmingpool sind, in Südfrankreich.
Echt, im Swimmingpool?
Mhm. Echt? Wir waren dann schon. Nur, vielleicht geht es auch nur um den Swimmingpool und um den netten Lifestyle.
Ach Gott, die Leute. Das ist so schlimm. Und ist es jetzt verantwortungsbewusst, dass sie selbst keine eigenen Kinder kriegen und eins adoptieren möchten?
Urverantwortungsvoll, finde ich das, wie sie agieren. Sehr sachlich, zum Glück.
Ja, ein Aufreger geschürt.
Zum sachlich bleiben.
Zum sachlich. Ja, eine aufsachlich werden.
Hey, aber die haben dann so eigene Kosenamen. Er sagt so, Jussis.
Na, war ich
und grausige. Sie so, hey Brudi.
Hey Brudi. Dann kriegt hey, der Brudi Letten Schatz. Geschenkt. Das wäre super. Ja.
Okay, weird. Ich finde es weird.
Ja, sehr.
Irgendso ein Geschwistersong, der gut passen würde.
Brüderlein und Schwesterlein aus der Fledermaus, aber das ist schon drauf. Ich glaube, wegen der Tim und Tom-Geschichte.
Ist schon drauf?
Ist schon drauf, ja. Aha. Sonst Brüder, Brother, Sister. Gibt es in irgendeiner Band, die The Brothers, eine Mamas and the Papas, blöder?
Also Jonas nicht. Brothers.
The Brothers and the Sisters.
Oh, ich hätte gern was von Sohn drauf.
Sehr gut. Und von die Pointer Sisters.
Super.
Sind zwar nur Sisters, aber ach, who cares? Okay, Fotos, Insta, Facebook, ihr wisst Bescheid, gell?
Ja.
Ich hoffe, das war euch nicht zu sachlich.
Anthony Ante Johnsons You Are My Sister.
Ah, herrlich. Mhm.
Super,
okay.
Sehr schön. Ja, jetzt lassen wir es sein.
Also
ja.
ich hoffe, es war weder zu sachlich noch zu unsachlich. Ich möchte mich entschuldigen, falls ich ein bisschen entgleist bin zum Ende hin, aber es provoziert mir einfach.
Du brauchst einen Schnapsal.
Ich brauche einen Schnapsal. Ich wünsche eine herrliche Zeit. Meine Verehrung, liebste Grüße aus Wien an der schönen blauen Donau. Tschüss.
Gute Nacht, träumt was Schönes.
Gute Nacht. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch 1, 2, 3 Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns. Und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.
Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber wie wahnsinnig und für andere Hörerinnen ist es auch eine tolle Entscheidungshilfe.
Und zuletzt, helft uns bei der Recherche. Die Hefte gibt es in jeder Trafik und wir freuen uns über eure Fundstücke in unserem Podcast Drama Carbonara, laut und kommentiert vorzulesen. In diesem Sinne, ciao, Bussi, Baba und
viert euch!